Okay, heute jetzt Bibelandacht zu dem Thema das Buch der Sprüche, Klammer auf und Klammer zu, Gehorsam gegenüber den Eltern. Ihr findet das auf Seite 4 von eurer Osterfreizeitmappe und wieder hier. Seite 4, da ist auch die Struktur vorgegeben. Wir werden uns sehr stark im Buch der Sprüche, also im Buch der Sprüche aufhalten und da sehr viele Stellen aufschlagen. Also ihr könnt schon mal Sprüche 1 aufschlagen, da fängt es nämlich an. Und wir werden viele, viele Verse uns im Buch der Sprüche heute anschauen. Zunächst gibt es einige allgemeine Gedanken über die Weisheit, also was so die überhaupt ja das Kernthema der Sprüche ist. Die sind ja gegeben von Salomo und noch ein paar anderen, dass junge Menschen Weisheit erlangen. Und dann möchten wir noch über die Bereiche Unzucht, Faulheit und Falschheit sprechen und dann noch einen Abschluss machen. Ich habe noch, bevor es damit losgeht, noch mal eine Nachbemerkung zu der gestrigen Bibelarbeit von mir über die Unterordnung. Ich wollte noch mal eine Sache sagen. Das ist ja sehr stark gemacht, dass man in der Gemeinde den Ältesten gehorchen soll und dass es eben sehr, sehr, sehr klar ist und zu verstehen ist. Ich möchte aber noch dazu anmerken, dass natürlich die Ältesten ihre Autorität immer vom Worte Gottes her beziehen. Und für den Fall, dass ein Ältester etwas verlangt, was dem Wort Gottes widerspricht, dass dann dann hat es keine Autorität mehr, dann sollte man sich dem nicht unterordnen. Also das möchte ich nochmal dazu sagen, dass auch der Älteste unter dem Wort Gottes steht und somit die Autorität auch da begrenzt ist. Ja, das wollte ich nochmal als Nachtrag sagen. Gut, also Sprüche 1. Ich lese euch mal vor die Verse 1 bis 9. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters, und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Es geht also um Weisheit. Weisheit nach der Bibel ist, Gott zu erkennen und so zu leben, wie er das möchte. Weisheit bedeutet vielleicht für viele Menschen, dass man einfach viel weiß. Es geht nicht einfach nur um die reine Menge von Informationen als solcher, sondern Weisheit in der Bibel ist, wenn man das kennt, was Gott geoffenbart hat in seinem Wort und in Übereinstimmung damit lebt. Diese beiden Dinge kommen dann immer zusammen. Und ein Prediger sagte mal, die Weisheit ist nicht mit mir geboren und die Weisheit wird auch nicht mit mir sterben. Und das ist das, was ihr euch alle merken müsst, dass wir alle als Unweise auf diese Welt kommen. Okay? Wir fangen alle bei Null an und wir alle müssen Weisheit lernen. Ja, und dafür sind auch hier diese Sprüche gegeben, dass man verständige Reden verstehe und dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Ja, und dass man Erkenntnis lehrt und Besonnenheit. Und wer weise ist, der hört eben auf weise Leute, der hört auf das Wort Gottes. Und dann heißt es in Vers 7, das ist ein ganz bekannter Vers und auch ein sehr wichtiger Vers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja? Es wird über deine Haltung angesprochen, eine gottesfürchtige Haltung, dass ich Gott als Gott anerkenne. Ich sage, es gibt Gott, es ist der Gott der Bibel, und er ist mächtig und ich nehme all seine Wesenseigenschaften und sage, ihm gebührt die Ehre, er ist der Herr und ich fürchte ihn, ich ehre ihn, ich respektiere ihn. Und diese Haltung ist der Anfang der Erkenntnis, das ist die Grundhaltung. Ja. Und dann heißt es nur Toren sind Dummköpfe, das sind dumme Leute, Dummköpfe. Nur Dummköpfe verachten Weisheit und Zucht. Ja. An einer anderen Stelle in den Sprüchen heißt es, der Tor meint es schlauer als sieben Weise. Ja. Also das ist ein Merkmal des unweisen Menschen, dass er sich selber für weise hält, obwohl er es nicht ist, und er verachtet Weisheit und Zucht. Und jetzt hier in Versen 8 und 9 haben wir eigentlich die Verbindung von dem Weisheitsgedanken auch zu unserem Thema Ehre Vater und Mutter. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Und was ich hier deutlich machen möchte, ist Folgendes. Die Weisheit kommt letztendlich von Gott. Und wir kommen auch letztendlich von Gott. Also wenn wir alles zurückverfolgen würden, ist die erste Ursache aller Dinge ist immer Gott. Wer hat uns unsere Eltern gegeben? Gott. Wer hat dafür gesorgt, dass unsere Eltern uns machen? Das war Gott. Also unsere Eltern sind auch Gottes Weg, Gottes Mittel gewesen, um uns zu erschaffen. Und Gott möchte uns Weisheit geben und die gibt er uns auch durch unsere Eltern. Okay? Und da kommen dann unsere Eltern und Gott zusammen an den Punkt der Weisheit, dass Gott uns Weisheit über unsere Eltern vermittelt. Ja, und deswegen sind wir klug, sind wir weise, wenn wir auf das hören, was unsere Eltern uns sagen. Denn in der Regel haben unsere Eltern ein sehr großes Interesse daran, dass es uns gut geht. Okay, es gibt immer auch mal Ausnahmen und so, aber vom Prinzip her, denke ich, ist das schon klar, dass die Mehrheit der Eltern möchte, dass es den eigenen Kindern gut geht. Was dann gut ist, ja, das ist dann nochmal ein bisschen Definitionsfrage, aber ich gehe jetzt mal von gläubigen Eltern aus, die den Ratschluss des Herrn, die Bibel kennen und versuchen, klar in aller Schwachheit und Begrenztheit, aber die versuchen, ihre Kinder in der Furcht des Herrn ausgerichtet am Worte Gottes zu erziehen. Ja. Ein Bekannter von mir, ich kann das ja mal erzählen, das ist anonymisiert, der hat eine Frau geheiratet gegen den Rat seiner Eltern und gegen den Rat fast seiner gesamten Familie und auch vieler Freunde. Er wollte diese Frau gerne heiraten, seine Eltern waren dagegen. Er hat gesagt, das ist keine gute Frau für dich. Er hat gesagt, ich will die aber trotzdem. Hat sie geheiratet und nun hat sie ihn halt betrogen. Und also jetzt nicht so schnell, aber irgendwann jetzt innerhalb des ersten Jahres und er war da auch längere Zeit weg, beruflich, aber sie hat ihn betrogen und er hat sich dann eben scheiden lassen. Und er sagt dann zu mir, wenn deine Eltern dir was sagen, solltest du sehr darauf achten, weil es kaum jemanden gibt auf der Welt, dessen Wohlergehen das Wohlergehen von dir liegt deinen Eltern sehr am Herzen, okay? Und das war so der Gedanke. Und er hatte gesagt, ich hätte auf meine Eltern hören sollen. Ganz einfach. Ja. Und das ist immer auch mal so die Außenperspektive. Und das merkt euch, es gibt außer Gott und Jesus, gibt es wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der ein größeres Interesse an eurem Wohlergehen hat als eure eigenen Eltern. Okay? Gut. Und das ist eigentlich der erste Punkt. Deswegen verachte nicht die Weisheit und den Rat, den deine Eltern dir geben. Und sogar noch hier für die Damen, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um dein Herz. Okay. Jetzt kommt seltsamerweise, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, es fällt einem manchmal leichter, einen Rat von anderen Menschen anzunehmen, als von den eigenen Eltern, selbst wenn die genau das Gleiche sagen, was die eigenen Eltern gesagt haben. Das ist ein bisschen komisch, ne? Also irgendwie hatte ich das schon mal. Meine Eltern sagen was und ich höre es von jemand anderem und dann erzähle ich das meiner Mutter und sagte die, das habe ich ja auch schon gesagt. Denke ich, ja, stimmt. Warum musste ich dann erst noch das von einem Freund hören, konnte das nicht gleich so annehmen? Lustigerweise gilt das für unsere Eltern auch. Die können von den Kindern nehmen sie manchmal nichts an und wenn dann jemand anderes genau das Gleiche sagt, dann nehmen sie es an. Aber das ist anscheinend einfach so. Ja? Okay. Aber es ist wichtiger, dass wir anfangen, auf unsere Eltern zu hören, als dass sie auf uns hören, weil sie ja uns erziehen, nicht wir sie. Okay. Jetzt kommen wir Nochmal zu einer zweiten Stelle in Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Also, die Weisheit kommt letztendlich von Gott, und hier ist auch nochmal, das habe ich nochmal ausgewählt, weil hier nochmal das Gebet auch mal drin vorkommt, wir sollen darum ringen, Weisheit zu erkennen, und dazu müssen wir beten. Ja, Ludwig hat das heute auch in der Predigt gesagt, beginne jeden Tag eben auch mit dem Fokus auf das Evangelium, dazu gehört auch das Gebet, wir müssen beten. Es ist wirklich Notwendigkeit, dass wir beten, und unsere Gebetslosigkeit ist eigentlich nur ein Ausdruck unseres hohen Selbstvertrauens, das wir nicht haben sollten, und deswegen, auch wenn in dem Streben nach Weisheit, müssen wir uns das von Gott erbeten, und Jakobus sagt auch, der Herr gibt jedem gern, und wer Weisheit erbittet, der wird sie von ihm empfangen. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Überhaupt, Züchtigung und Erziehung, oder es ist auch mit Unzucht, oft, Entschuldigung. Ich habe gerade gesehen, ich habe da noch einen Zwischenpunkt eingeschoben. Sprüche 3, Verse 11 bis 12. Bitte mal aufschlagen, Sprüche 3, Verse 11 bis 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Okay. Das Wort Züchtigung klingt immer so ein bisschen fies. Wir könnten auch, heute würden wir vielleicht auch sagen, Erziehung. Jemand, der züchtigt, der ist jemand, der zieht jemanden in eine bestimmte Richtung. In welche Richtung? In die richtige Richtung hoffentlich. Ja, und wenn eine Erziehung auf Grundlage der Bibel stattfindet, dann geht sie in die richtige Richtung. Und Gott erzieht uns, und so auch unsere Väter und unsere Mütter. Sie ziehen uns in die richtige Richtung, und das ist auch nicht immer angenehm, aber man braucht als junger Mensch einfach diese Ausrichtung, weil man sich das selber nicht alles kreieren kann. Man braucht einfach eine Art Gerüst, jemanden, der einen zieht. Und als junger Mensch braucht man das noch mehr, und je älter man wird, desto weniger braucht man das. Aber eigentlich wachsen wir da nie ganz heraus. Und Hebräer 12 sagt das ja auch, wenn wir gezüchtigt werden von Gott, also wenn wir erzogen werden, ermahnt werden, auch zurechtgewiesen werden von ihm, ist uns das für den Moment unangenehm, aber langfristig ist das gut. Und das zeigt sogar, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass diese Erziehung da ist. Wenn sie nicht da wäre, dann wäre das ein Zeichen, dass wir gar nicht in der Kindschaft stehen würden. Ja? Und so ist es auch. Ich denke, jemand sagte mal, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Die Eltern sind die verantwortungslosesten Eltern, die gleichgültig mit ihren Kindern umgehen. Ja, also die nur alles machen, alles laufen lassen, ist ja auch das Einfachste. Das ist wirklich diese Vernachlässigung, die Leute schlecht tut. Ja, das ist nicht gut. Okay, Sprüche 4, Vers 1. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Okay? Also, Väter unterweisen ihre Söhne, damit diese lernen zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Okay? Also, und da gibt es noch mehrere Stellen in Sprüchen, das ist also ein deutliches Prinzip. Und wir lernen hier einfach daraus, dass Gott möchte, das wurde ja schon oft gesagt jetzt in dieser Woche, aber wir sehen einfach auch wieder die Wichtigkeit davon, dass wir unseren Eltern gehorchen. Okay, jetzt zum nächsten Punkt, das ist der Punkt der Unzucht. Und dazu möchte ich mal lesen, Sprüche Kapitel 5, Verse 1 bis 14. Also mit Unzucht ist gemeint sexuelle Sünde. Ich muss mal ganz kurz definieren. Nach der Bibel ist jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe, also vor der Ehe, außerhalb der Ehe, Sünde. Okay? Und das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Unzucht spricht. Kapitel 5, ab Vers 1. Ja. Okay, ich lese mal vor. Und hier geht es eben um jemanden, der gewarnt wird vor Unzucht. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Dem Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Und nun hört auf mich, ihr Söhne, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre den Grausamen. Damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du dich nicht abmühen musst für das Haus eines anderen, damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und Leben hinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Ja? Also der Punkt ist hier, dass eben jemand da Ehebruch begeht. Die Sprüche sprechen auch noch davon, dass man dann den Zorn des Ehemanns, der Frau, mit der man Ehebruch getrieben hat, auf sich zieht. Das könnte ja auch mit der Unterhaltszahlung zusammenhängen, dass dann eben aus einem außerehelichen Verkehr Kinder entstehen, für die man dann aufkommen muss und dass einem das quasi in den Ruin treiben könnte. Aber prinzipiell ist hier gesagt, alles, was sexuelle Sünde ist, davon halte dich fern. Geh noch nicht mal in die Nähe davon. Ja, ich finde das ganz spannend hier im Vers 6, Vers 5. Also man soll sich von dem Weg fest abhalten und dann den Pfad des Lebens erwägt sie, die Ehebrecherin, nicht einmal. Sie selber geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Ja, und dann am Ende von den vorgelesenen Versen erkennt derjenige, um den es hier geht, seine Sünde und sagte, ich wurde gewarnt und ich habe die Warnung missachtet, verachtet. Ja, und das ist wirklich dieses, dass hinterher ist man immer schlauer. Am Anfang scheint der Weg der Sünde erstmal verlockend und gut und nach hinten heraus ist es dann bitter. Ja, auch wieder die Lehre der Eltern, also ich kann mir von christlichen Eltern schon mal völlig ausgenommen, auch selbst bei Nichtgläubigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Eltern Freude daran haben, wenn ihre Kinder häufig wechselnde Sexualpartner hätten. Okay, das ist das. Und der Punkt ist auch der, jetzt mal auch mal für die Männer kurz, ich mache es mal aus der Männerperspektive, weil ich ein Mann bin. Angenommen, ihr begeht, geht mal eine Beziehung ein mit einer nichtgläubigen Frau und so weiter und sie hatte schon mehrere Partner und all das sie wird schwanger und sie bekommt Kinder. Welches Vorbild wird diese Frau für deine eigene Tochter sein? Ja, ist immer auch dieses, wenn ihr, und auch für die Frauen, wenn ihr euch auf jemanden einlasst, ist ein gutes Kriterium zu fragen, möchte ich, dass mein Sohn so wird, wie dieser Mann ist, oder möchte ich, dass meine Tochter so wird, wie diese Frau ist? Ja? Und wenn ihr euch eine unzüchtige Frau angelt, dann habt ihr gute Chancen, dass eure Tochter selber auch in diese Richtung gehen wird. Okay? Und wenn ihr euch einen faulen, verantwortungslosen Mann holt, ihr Damen, dann habt ihr gute Chancen, dass euer Sohn genauso wird. Okay? Das ist also ein guter Test. Würde ich wollen, dass mein Sohn so ist, dass meine Tochter so ist? Und wenn man sich das fragt, dann hat man auch ziemlich schnell eigentlich die Antwort. Okay? Ja. Genau. Also, das ist wirklich hier die große Warnung, gerade in diesem Bereich, der so viel ausmacht im menschlichen Leben, der auch so viel kaputt machen kann, äußerste Vorsicht zu haben. Und hier ist lieber ein Wort der Warnung zu viel gesprochen als eins zu wenig. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es sehr herausfordernd, in diesem Bereich da so zu leben, wie Gott das möchte, aber es ist nicht unmöglich. Okay, wir machen weiter. Ein weiterer Punkt, vor dem gewarnt wird, ist der Faulheit. Und das lesen wir in Kapitel 6. Verse 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, schauen wir uns da noch mehr Stellen zu an. Kapitel 13, Vers 4. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Ja, das ist eine Dynamik der Faulheit. Man träumt sein Leben, man möchte immer irgendetwas haben. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem, hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Kapitel 14, Vers 22. Werdet nicht irregehen, die nach Bösem trachten, aber Gnade und Wahrheit wird denen zuteil, die nach Gutem trachten. Und Vers 23, wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Ja, das ist ein Wesensmerkmal auch des Faulen oder des von Faulheit geprägten Menschen, dass er viel labert. Okay? Dass er viel sagt, ja, dann will ich mal das machen und vielleicht mache ich mal das und ja, vielleicht studiere ich irgendwas mit Medien oder so, in diese Richtung. Wenn ich was mit Medien mache, okay, aber es geht so in diese Richtung, so ganz vage, ja, dann mache ich mal dies, dann mache ich mal das. Also man schiebt das immer so vor sich her, ja, und man redet viel, wenn der Tag lang ist, aber die Sache, die vor der Hand liegt, die es zu tun gilt, die tut der Faule nicht, ja, okay. Aber am Anfang von Vers 23, da wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, also Überfluss im Positiven. Kapitel 18, Vers 9. Oh, das hatte ich hier gestern schon mal zitiert. Schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Und der Vers ist echt fies. Ja? Der Zerstörer ist ja eigentlich der Teufel. Okay? Jemand, der nachlässig ist in der Arbeit, die er zu tun hat, drückt damit aus, dass er eigentlich hier gerade den Weg des Satans geht. Er ist ein Bruder des Zerstörers. Okay? Also das ist wirklich eine, und das wirkt gar nicht so auf uns, aber Faulheit ist wirklich hier sehr als sehr schlimme Sünde bezeichnet. Ja? Ein positives Bild in Kapitel 22, Vers 29, wie es ist, wenn jemand fleißig ist, Kapitel 22, Vers 29. Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft, also in seiner Arbeit, ja? Bei Königen wird er im Dienst stehen, er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Okay, also wer seine Arbeit ordentlich macht, der hat auch gute Chancen, auch aufzusteigen. Mein Buch gelesen, Seven Habits of Highly Effective People, auf Deutsch 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und der sagt, eine Sache darin, die er sagt, ist, die Leute, die die guten Jobs bekommen, das sind nicht Leute, die selber Probleme sind, die in sich selbst ein Problem darstellen für den Arbeitgeber. Die Leute, die guten Jobs bekommen, sind die, die Probleme lösen. Das ist so eine Sache. Also es ist dieses, wer tüchtig ist in seiner Arbeit und die Sachen gut macht, der wird dann auch irgendwann gesehen und der bekommt dann auch irgendwann die Beförderung, wenn es dann darum geht. Ja? Und das ist überall so. Und das ist wirklich das ist so ein Grundprinzip der Schöpfungsordnung. Ja? Kein Arbeitgeber kann was anfangen mit Leuten, die unpünktlich sind, die ihre Arbeit nicht ordentlich machen, die faul sind und die lästern. Ja? diese Sachen, ja. So Sachen wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, all diese Dinge und die Arbeit ordentlich und von hoher Qualität zu machen, in welchem Bereich auch immer, das ist immer etwas, was wertgeschätzt wird. Ja? Heißt nicht, dass man dann automatisch nicht doch mal auch benachteiligt wird. Ja? Also Petrus sagt uns ja auch, dass wir auch manchmal leiden werden, gerade weil wir das Gute tun. Aber vom Prinzip her ist das so. Ja? Und das ist doch eigentlich in jedem Berufsfeld das Gleiche. Nochmal Kapitel 23, Verse 20 und 21. Kapitel 23, Verse 20 und 21. Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben. Denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Okay? Also, keine Gemeinschaft mit Säufern, Schlemmern, Fresssäcken, würden wir sagen, und schläfrigen Typen, also mit Faulen. Ja? Und ich muss dazu sagen, das klingt ja alles so, also wir müssen hier auch so ein bisschen so einen Transfer leisten von unserer Zeit. Wir alle kennen ja nicht wirklich Armut. Okay, manche von uns haben mehr Geld, andere haben weniger, manche von unseren Eltern haben mehr Geld, andere weniger, aber ich nehme mal an, dass keiner von uns hier wirklich nicht weiß, was er morgen oder übermorgen essen soll. Ja, also wir sind hier und wir haben auch einen Sozialstaat und all das, also das ist schon, natürlich es gibt auch Obdachlose in Deutschland, die es hart haben, aber in der großen Breite auch so von unseren Herkünften her, so das Dach über dem Kopf und das tägliche Brot, das ist dann wahrscheinlich bei allen doch drin, ja. Aber vom Prinzip her sind diese Sachen auch nicht selbstverständlich. Ja, das ist ja alles letztendlich auch von unserer Volkswirtschaft insgesamt erwirtschaftet, dass wir diesen Lebensstandard haben, den wir eben haben. Und da darf man nicht vergessen, wirklich, unser Wohlstand beruht nicht auf Faulheit. Ja? Und einfach nur mal daran zu denken, okay, und auch für die Leute, die selber sagen, naja, keinen Bock zu arbeiten, dann werde ich, wie gesagt, dann werde ich Hartz IV oder mache ich Hartz IV oder so, ja, oder gehe ich Hartz IV oder so. Und das geht auch nur, weil andere Leute letztendlich das wieder erwirtschaften. Ja, und das ist schon so der Punkt, wo man, also wenn wir alle jetzt einfach in der Landwirtschaft leben würden und wirklich unser tägliches Brot wirklich erarbeiten müssten, dann wäre es eben wirklich so, wer dann nicht arbeitet, der hat dann eben nichts zu essen, weil er sich nicht erarbeitet hat. Ja, also wenn wir alle Bauern wären oder so, ja, wie es früher viele Leute waren. Ja, und das ist wirklich der Punkt. Und das ist auch wieder so ein Prinzip, wenn man jetzt in der Seezeit im Sommer die ganze Zeit nur spielen würde und würde seine Arbeit nicht machen, würde man im Herbst dann nichts zum Ernten. Das ist ganz einfach so. Wer im Sommer nicht sät, der kann im Herbst nicht ernten. Und das ist in jeder, egal ob das Land gerade vom Kommunismus oder vom Kapitalismus oder von was auch immer beherrscht wird, das ist in jedem Land, das ist überall gleich, ja, dieses Prinzip. Und das ist ein Prinzip der Schöpfungsordnung. Und das müsst ihr euch mal merken, ohne Fleiß kein Preis. Wenn ich die Sache, die Arbeit eben nicht investiere, kommt das nicht raus. Okay? Gut. Also auch nochmal an die jungen Männer. Es wird für viele von euch darum gehen, eben irgendwann mal in der Zukunft wirklich auch eine Frau und ein paar Kinder zu ernähren. Und dazu braucht ihr diese Grundtugenden, von der das Wort Gottes hier auch spricht. Ja? Und früh übt sich. Ne? Weil wenn den kleinen Dingen nachlässig ist, der wird es auch in den großen sein. So, wir kommen bald zum Ende. Der Punkt der Falschheit. Sprüche 6, Verse 12 bis 19. Sprüche 6, 12 bis 19. Ein Taugenichts, ein nichtswürdiger Mensch ist, wer umhergeht mit trügerischen Reden und dabei mit seinen Augen blinzelt, mit seinen Füßen Zeichen gibt und mit seinen Fingern deutet. Verkehrtheit ist in seinem Herzen, er schmiedet Böses. Allezeit streut er Zwietracht aus. Darum wird sein Verderben plötzlich über ihn kommen, augenblicklich wird er zerschmettert werden, unrettbar. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Ja? Also, sei nicht jemand, der die Lüge spricht, sei jemand, der die Wahrheit spricht, und zwar immer. Okay? Wir merken das ganz schnell, wenn jemand uns anlügt, und wir das mitkriegen, wie das ist. Okay? Gerade wenn es jemand ist, dem wir vertraut haben, das ist ein Bruch, damit kann man wirklich nichts anfangen. Das ist ganz komisch. Ja? Also wenn du dich nicht auf das Wort von jemand anderem verlassen kannst und du prinzipiell dann davon ausgehen musst, dass du nicht mehr weißt, wann der Person was abnehmen kannst oder wann nicht, ist ganz schlimm. Und so sollten wir nicht sein. Okay? Wir sollten Leute sein, die entweder gar nicht mal so viel reden, ja, also wo viele Worte ist, da gibt es auch viel Sünde, ja, also nicht so viel labern, eher mal zuhören. Und wenn ihr was sagt, dann auf jeden Fall die Wahrheit. Ja. Okay, gut, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ist dieser Punkt, die Weisheit kommt von Gott letztendlich. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, ist eine Grundhaltung. Wir empfangen auch Weisheit von Gott, indem wir ihn darum bitten, mit Gebet, mit Flehen. Gott hat uns unsere Eltern gegeben, die sind auch für uns Übermittler der göttlichen Weisheit. Wir sollen ihre Lehre nicht verachten, sondern sie wertschätzen. Unsere Eltern wollen, dass es uns gut geht. Okay? Deswegen sollten wir auf ihren Rat hören, auch wenn wir uns daran stören. Sie erziehen uns eben, das müssen sie machen. Wir sind nicht mit Weisheit geboren, wir müssen das lernen und das, was uns selbst richtig erscheint, muss nicht immer richtig sein. Der Maßstab ist das Wort Gottes, und wenn uns unsere Eltern anhand des Wortes Gottes erziehen, dann müssen wir uns darauf einstellen, nicht umgekehrt. Dann ein ganz riesen Bereich, wo Eltern ihre Kinder so weit wie möglich behüten sollten, ist der Bereich der Sexualität. Sie sollten uns vor Unzucht bewahren, wir sollten diese Lehre annehmen. Ja? Und genau, das ist das. Dann, ganz wichtig, Arbeitsethik, also keine Faulheit, das ist eine der schlimmsten Sachen. Ja. Seid tüchtig in eurer Arbeit, in eurer Berufung. Ach, was ist eure Berufung? Eure Berufung ist erstmal das, was ihr gerade macht. Da könnt ihr sicher sein, dass Gott euch das gerade gegeben hat. Also wenn du gerade in der Schule bist, dann musst du darin tüchtig sein. Wenn du gerade in der Ausbildung bist oder im Studium, musst du darin tüchtig sein. Dem, was du hast. Ja, du sollst nicht unbedingt... muss nicht die Straße des Nachbarhauses kehren, aber deine eigene. Ja? Also muss nicht die Berufung der anderen übernehmen, du sollst deine Berufung treu ausführen. Und dann den letzten Punkt, der Falschheit, wir sollen die Wahrheit sprechen. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch ein paar Verse lesen, damit ist die Bibel aber dann zu Ende. Sprüche 8, Verse 32 bis 36. Sprüche 8, 32 bis 36. Und hier spricht gerade die Weisheit. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, also auf die Weisheit. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ja, das ist die Kehrseite, die Unweisheit führt letztendlich zum Tod. Man tut seiner eigenen Seele damit Gewalt an, wenn wir unweise, unzüchtig, faul und falsch wandeln. Petrus sagt einmal, dass die Sünden gegen die Seele streiten. Ja, das ist Gedanke. Also der erste Grund, warum wir weise sein sollten, ist um Gottes Ehre willen, dann für den Nächsten. Aber wir tun uns selbst auch einen Gefallen damit, wenn wir weise wandeln. Amen. Gut, dann beten wir noch und danach geht es dann um 18 Uhr zum Essen. Allmächtiger Vater, vielen Dank für das Buch der Sprüche. Dort steht so viel drin, was so relevant ist, was alltagstauglich ist. Wir danken dir für die Weisheit, die du in deinem gesamten Wort und auch besonders in diesem Buch der Sprüche offenbart hast. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir alle Gottesfurcht haben, dass wir Weisheit erlernen und dass wir Menschen sind, die weise wandeln. Gerade als Menschen, die noch jünger sind, Herr, die noch die meiste Zeit ihres Lebens vor sich haben, bitte gib Bewahrung vor Sünde für diese Gruppe hier. Und bitte gib, dass alle nach der Weisheit trachten und sie in dir finden. Amen.